Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als alleine Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen nicht, eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit, zu unserer Herrlichkeit. Das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus. Ganz einfach. Jesus Christus ist das Geheimnis Gottes und durch ihn und mit ihm wird er siegen.
Ja, ihr Lieben, nochmal einen herzlichen guten Morgen auch von mir an der Stelle. Und wir wollen heute und vermutlich auch die nächsten Male uns mit der Apostelgeschichte befassen und daraus zwei Kapitel so etwas näher betrachten, die Kapitel 6 und 7. Und es geht hierbei im Besonderen um das Leben eines Mannes, der Gott treu und gehorsam war, in dem die Gnade und der Geist Gottes war und durch den viele Zeichen und Wunder unter den Juden oder dem Volk der Juden und denn auch den Gläubigen geschah. Und er wurde jedoch wie sein Herr, wie unser Herr Jesus Christus, an den er glaubte, abgelehnt und starb letztlich für seinen Glauben an diesen Herrn Jesus, den er vor aller Welt und insbesondere eben den Juden bezeugte. Und viele von euch wissen jetzt bestimmt schon, um wen es gehen soll. Und so heißt es in der Apostelgeschichte 6, Vers 8, über diesen gottesfürchtigen Mann, Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wir wollen also miteinander betrachten, was Stephanus lebte, was er lehrte und warum er dennoch abgelehnt wurde und wie es schließlich dazu kam, dass er für seinen Glauben an den Herrn Jesus sterben musste. Oder sollten wir lieber sagen, sterben durfte? Davon ausgehend wollen wir uns natürlich auch Gedanken über unseren eigenen Glauben machen. Und sicherlich können wir heute nicht mehr alles so im Detail nachvollziehen, warum gerade dieser Mann so viel Ablehnung von den Frommen der damaligen Zeit erfuhr. Denn dazu wissen wir vielleicht zu wenig über Stephanus. Jedoch, was wir wissen und aus der Bibel erfahren können, reicht völlig aus, um uns daran ein Beispiel zu nehmen. Denn was Stephanus im Glauben lebte, ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wer dem Herrn Jesus Christus in Treue konsequent nachfolgen will, mit Widerstand rechnen muss. Vielleicht mehr sogar von den Frommen als aus der Welt. Wir wollen somit anhand seines Lebens auch für uns herausstellen oder erneut die Frage aufrufen, was uns denn eigentlich wichtig im Leben ist. Ist der Herr Jesus Christus und seine Gnade für mein Leben, für unser Leben wirklich genug, wie wir immer wieder betonen und auch singen? Oder habe ich Angst, etwas zu verpassen in meinem Leben? Reichen mir das Wissen um Gottes Nähe, seine Treue und Fürsorge bei aller Not, die mich vielleicht treffen könnten? Ja, woher weiß ich denn überhaupt, dass Gott und der Herr Jesus Christus in meiner Nähe sind? Oder dass ich mich in seiner Nähe aufhalten kann? Ich weiß es, weil er es versprochen hat. Wenn wir uns zu ihm hinkehren und an ihm festhalten. Und so heißt es in Matthäus 28, 19 und 20: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das sagt der Herr Jesus Christus und das gilt uns. Wir haben hier vor einiger Zeit betrachtet, was es bedeutet, drin zu sein oder draußen. Also wenn ich dem Herrn Jesus Christus wirklich glaube und vertraue, dann kann ich mich zu Gott nahen, weil ich drin bin. Und darum geht es. Nicht abzustehen und ein Leben mit Christus zu wählen und zu gehen, weil er die Menschen ruft und für das wahre Leben, das nur er geben kann, gewinnen will. Stephanus war ein Mann und er hat sich für ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus entschieden. Und somit hat Gott ihn wiederum für einen besonderen Dienst an seinem Volk auserwählt. Er sollte den Namen seines Herrn und Gottes vor aller Welt und insbesondere seinem Volk, den Juden, bezeugen. Um diese Frage jetzt an uns alle gerichtet, geht es auch heute Morgen im Besonderen. Wie sehen und gestalten wir unseren Dienst für unseren Herrn am nächsten? Also am nächsten, an meinem Mitbruder, meiner Mitschwester. Und ein Gedanke ist mir bei der Vorbereitung darauf selbst in allererster Linie wertvoll geworden. Nämlich nicht auf das schlimme Ende zu sehen, das Stephanus widerfuhr, sondern auf seine Hoffnung zu blicken und genauso fröhlich und gelassen auf die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wir lassen uns allzu sehr von den bösen Dingen dieser Welt verschrecken und haben dabei oft nicht mehr das Wesentliche im Blick. Wo ist also unser Blick hingerichtet? Wir hoffen doch zum Herrn oder auf den Herrn. Und so sagt der Herr Jesus: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Lukas 21, Vers 28. Und darum habe ich die Predigt überschrieben mit dem Thema: Der Himmel steht offen. Der Himmel steht offen. Und ist es nicht wunderbar zu wissen, dass der Himmel, also die Herrlichkeit bei Gott, für die offen steht, die an den Herrn Jesus Christus glauben und ihm gänzlich vertrauen und ihm, ja, sein Leben anvertrauen. Ist ja noch nicht lang her, dass wir von Pfingsten kommen und feiern dies im Allgemeinen als die Geburtsstunde der Gemeinde, da dort in nie dagewesener Weise der Heilige Geist auf die versammelten Gläubigen fiel. Und da der Herr immer mehr Gläubige hinzutat, nach diesem Ereignis und der Predigt des Petrus und der Apostel, brauchte es natürlich auch mehr Mitarbeiter, da dieses gemeinschaftliche Leben, welches wir aus Apostelgeschichte 2 kennen, ja weitergeführt wurde. Vers 42 aus Apostelgeschichte 2 heißt es: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist wahre Gemeinde. Das ist wahre Gemeinschaft der Heiligen. So sieht wahre Gemeindearbeit aus. Die Verkündigung des Wortes und das Halten der Gemeinschaft im Brotbrechen und im Gebet. Doch dürfte es uns vielleicht nicht allzu unbekannt vorkommen, wo viele Menschen sind, Da gibt es auch hin und wieder einige Unzufriedene, die sich übergangen fühlen oder nicht genug beachtet meinen. Der Herr Jesus schenke es jedem persönlich, dass es uns gelingt, aufeinander Acht zu haben und keinen zu übersehen. Auch wenn wir noch nicht ganz 3000 Menschen sind. Wir müssen aber jeden mit der gleichen Aufmerksamkeit achten und beachten. Und das geht nur, wie der Schreiber des Hebräerbriefes warnt, wenn wir die Gemeinschaft der Heiligen nicht verlassen. Und so heißt es Hebräer 10 ab Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wenn es den Gemeinden oder den Gläubigen nicht gelingt, bei Zweien oder Dreien aufeinander zu achten, wie sollte dies dann bei 2000 oder 3000 Menschen gelingen? Wo kann man also besser üben und lernen als in einer überschaubaren, kleineren Gemeinschaft? Wichtig sind nicht viele Leute, sondern die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus und untereinander, an denen die Gläubigen erkannt werden. Die Liebe zum Herrn sollte uns also anreizen und verleiten, dies oder jenes zu tun oder auch Dinge zu lassen. Keinesfalls jedoch die Gemeinschaft, die Versammlung zu verlassen. Einen besseren Schutzraum als in der Gemeinde Gottes unter seinem Wort und dem Schutz des Herrn Jesus finden wir nirgendwo. Wichtig ist demnach, dass wir, ob 2000 oder 2000, alle uns gegenseitig in Liebe achten und auch aufeinander Acht haben, so wie es der Herr Jesus von uns möchte. Dieses Gebot hat uns der Herr selbst als zweitwichtigste Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Und so möchte ich noch mal lesen aus Matthäus 22, ab Vers 37. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hierbei geht es darum, von sich selbst wegzuschauen und auf seinen Nächsten und Nachbarn zu sehen. Und so sollen wir natürlich anfangen unter den Heiligen. Das ist das zweitwichtigste Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Konkret und ganz praktisch bedeutet dies, wo auch immer Arbeit ansteht, mit anzupacken. Dem vorausgesetzt, dass ich Arbeit überhaupt sehen will oder kann. Die Augen aber dafür will mir der Herr selbst öffnen. So bleibt keine Ausrede mehr, denn der Herr Jesus selber spornt mich an, spornt uns an. Und will ich nicht alles für meinen Herrn tun? In Jerusalem war es jedenfalls so, dass neue Mitarbeiter eingesetzt werden mussten, weil auch die Arbeit unter den Gläubigen mehr und mehr zunahm. Zumal sie aus ganz unterschiedlichen Kreisen kamen, jedoch alle wertvoll für den Herrn sind. So wurden gläubige und gottesfürchtige Männer oder Diener ausgesucht, die den Dienst für den Herrn an den Geschwistern in Verantwortung tun sollten, weil das Verkündigen des Wortes nicht vernachlässigt werden durfte. So heißt es Apostelgeschichte 6, Vers 1, ab Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Wir hören hier ja schon, dass ganz unterschiedliche Richtungen und Strömungen von Menschen zusammenkamen. Ganz unterschiedliche Menschen, die jedoch alle an den Herrn Jesus glaubten, aber auch versorgt werden sollten. Und da der Mensch nun mal ganz, also da die Menschen nun mal ganz unterschiedlich sind, ein bisschen werden wir hier an das Volk Israel erinnert, das Mose aus der Wüste führen sollte, so haben die Menschen auch unterschiedliche Ansprüche. Und Gott wird ihnen allen gerecht, wenn man sich auf ein Leben unter Gottes Führung einlässt. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott wird allen gerecht. Doch Gott ist nicht für deine oder meine Zipperlein zuständig. Er ist kein Wunschautomat, Gebet rein, Geschenk raus. Dennoch versorgt er uns, wenn wir unser Leben ihm gleichfalls ganz zur Verfügung stellen. Dann ist mein eigenes Wehwehchen auch nicht mehr so relevant. Das kann hinten anstehen, weil ich lerne oder gelernt habe, als allererstes auf den Willen meines Herrn zu schauen. Und wie so oft betonen wir auch heute, dass der in seinem an uns niedergeschriebenen Liebesbrief der Bibel zu finden ist. Nur hierin, in der Schrift, in der Bibel, kann ich seinen Willen erkennen, auch über meinem Leben. Und so sollte es heute eigentlich überall in den Gemeinden und auch bei den einzelnen Menschen sein. Das Vertrautsein mit seinem Wort und das Leben ausgerichtet nach diesem Willen Gottes. Leider ist dies nicht überall so. Und ja, manchmal überhaupt nicht mehr zu finden. Wohl der Gemeinschaft oder der Gemeinde, die dieses Ausharren im Wort an erster Stelle stellt. Wesentlich ist eben, wie Paulus an anderer Stelle betont, dass das Wort Gottes in Treue laufe und nicht durch Sorgen um Alltägliches aufgehalten würde. Und das gilt nicht nur für Evangelisten oder Missionare, sondern in allen Bereichen, wo Gottes Wort verkündigt wird. Und so schreibt Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 3, Abvers 1. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Wird der Herr Jesus nicht selbst, wie versprochen, alles andere hinzutun, wenn wir uns in erster Linie um sein Reich kümmern? Was für den Einzelnen gilt, gilt auch für die gesamte Gemeinschaft. Es ist nur leider nicht immer leicht, auch gewillte Mitarbeiter zu finden, die mit am Reich Gottes anpacken. Jeder fühlt sich berufen zu meckern und zu murren, doch nur wenige fühlen sich berufen, auch die Arbeit zu tun. Und damit ist nicht gemeint, dass jeder alles machen muss und auch nicht jemand das, was ihm gar nicht liegt, zu tun, sondern seinen ihm von Gott zugewiesenen Platz auszufüllen. Und darum ist es mindestens ein Lob und Dank an dieser Stelle wert für all die treuen Dienste, die auch hier in der Gemeinde getan werden, die man vielleicht nicht auf Anhieb sieht, aber die man durchaus sehen kann, wenn man die Augen aufmacht. Der Herr hat uns reich beschenkt und darum dürfen wir auch dankbar sein für die Lieben, die ja alles in Schuss halten. Und das gilt für das Toiletteputzen genauso wie für den Besuchsdienst oder den Fahrdienst, den Stuhldienst, den Gebetsdienst oder auch den Telefondienst. Alles ist wichtig im Reich Gottes, wenn ich es aus Liebe zum Herrn Jesus tue. Also ist auch das Versorgen der Witwen und Waisen ein sehr wichtiger Dienst, der in Treue getan werden muss und vor allen Dingen den der Herr sieht. Denn es geht und ging Jesus immer um das Wohl der Menschen. Dazu braucht es eben Mitarbeiter im Reich Gottes, die diesen Dienst in Treue tun. So ist dies der rechte Gottesdienst, der dem Herrn gefällt, schreibt Jakobus in Kapitel 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Der Mensch braucht also beides, das Versorgen mit Gottes Wort in erster Linie und mit Werken, die die Not der Einsamen sieht und lindert. Das bedeutet aber auch, sich der Welt fernzuhalten und sich um die Geschwister zu bemühen. Nicht umsonst ermahnt uns wiederum Apostel Paulus: In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Soweit Römer 12. Wann hast du das letzte Mal nach deinem Bruder oder deiner Schwester gehört oder gefragt? Und ich würde diese Frage nicht stellen, wenn sie nicht genauso an meine eigene Adresse gerichtet wäre. Welch einen Segen man aber selbst davon hat, wenn man sich um den anderen bemüht, wird man nur erfahren, wenn man es auch so lebt und hält. Einer der Auserwählten oder Ausgewählten für den Dienst an den Heiligen war also Stephanus. Und außer von ihm und Philippus hören wir nichts von den Mitauserwählten. Ihre Namen lesen wir. Waren sie deshalb nicht geeignet für diesen Dienst? Nein. Denn so wie wir hier nicht immer wissen und sehen, wer die Räumlichkeiten unserer Gemeinde sauber hält und die anderen Dienste tun, so würden wir es aber bald schon merken, wenn es eben nicht getan wäre. Und das ist das, was uns auch der Herr Jesus selber vorgelebt hat. Er kam als Diener auf diese Welt und nicht, um sich dienen zu lassen. Aus diesem Blickwinkel heraus sollten wir auch unseren Dienst für den Herrn am anderen betrachten. Leider sind wir Menschen und es gibt immer noch immer wieder Anlass zu meckern. Wir sollten uns also darauf besinnen, dass alles wirklich aus Liebesmüh zum Herrn geschieht, auch das, was wir nicht unbedingt gleich sehen. Was nun die mitauserwählten Diener betrifft, so bin ich überzeugt davon, dass sie ebenso treu ihren Dienst erfüllten. Auch wenn es nicht noch eine im Detail aufgelistete Episode ihres Lebens in der Bibel beschrieben gibt. Aber ihre Namen sind geschrieben im Buch des Lebens. Und darauf kommt es an. Denn die Treue zum Herrn im Kleinen wie im Großen wird vom Herrn selbst beurteilt. Und wenn ich nicht gelernt habe, im Kleinen treu zu sein, wie sollte ich es im Großen sein können? Dieses Prinzip Gottes, diese Ordnung Gottes begegnet uns immer wieder in der Schrift. Bei jedem Amt unter den Gläubigen, in das der Herr einen ja gestellt und berufen hat, und man sich nicht hoffentlich selbst, um irgendwelche Lücken zu füllen, hineingebracht hat, gilt dieses Prinzip. Es ist göttlich, es ist biblisch, es ist gut. Weil Gott ein Gott des Friedens ist und nicht der Unordnung. Und das spielt genau da hinein. Wenn ich nicht Gott gern gebe, was ich habe, beziehungsweise was er mir gab, dann lasse ich es lieber, weil es macht mich frustriert, unglücklich und es bringt mich kein Stück weiter. Wo also zwei oder drei, wie eben angesprochen, versammelt sind, wo man Fürsorge trägt für Schutzbefohlene, wo man einen ältesten Hirten und oder Diakonenamt ausfüllt, überall ist Treue gefragt, Treue zum Herrn. Dem Herrn Jesus geht es bei all diesen Dingen um ein gehorsames Herz und nicht um irgendeine Show. Seht her, wie toll ich bin. So lebt die Welt, aber doch nicht gerettete und begnadigte Sünder, die alle aus der Vergebung und unter der Gnade des Herrn leben, oder? Was haben wir denn, was nicht Gott sowieso gehört? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Stephanus war ein Mann des Glaubens, der ganz und gar sich dem Herrn zum Dienst zur Verfügung stellte und der auch nicht danach fragte, was es ihm einbrächte, sondern der treu und gehorsam seinen Herrn folgte, koste es, was es wolle. Spätestens an dieser Stelle muss ich mich fragen und überprüfen, lebe ich mein Leben auch so, in der Nachfolge und in der Treue zum Herrn, dass es mich alles kosten darf? Auch hier ist wiederum die Liebe zu meinem Herrn angesprochen, die mich dazu ermuntert und verleitet, alle Dinge im Blick auf den Herrn zu tun. Kann ich wirklich aus ganzem Herzen sagen, mein Herr Jesus Christus, ich möchte dir und nur dir allein aus freien Stücken folgen, egal welche Benachteiligungen ich in diesem Leben und auf dieser Welt dadurch habe. Das ist eine Frage, die nicht vorschnell beantwortet werden kann und sollte. Denn das ist eine Aufgabe, ja eine Herausforderung, der ich mich wohl täglich stellen muss. Werde ich heute wieder versagen? Werde ich heute meinem Gott Ehre oder Schande machen? Geht dahin mein Gebet und kommt daraus der Ansporn, mich mit dem Willen Gottes, sprich mit seinem Wort, zu beschäftigen, damit ich Weisung für mein alltägliches Leben bekomme? Was nützt ein frommes Sonntagslächeln, wenn ich im Alltag versage. Ja, wenn es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, was die Leute von mir halten oder denken. Ich damit aber auch gleichzeitig meinem Herrn signalisiere, dass es mich nicht interessiert, was mein Gott über mich denkt. Wo ist dann der Unterschied zur Welt? Und wie sollte man mich, wie sollte man uns als Christen, als jemanden, der Christus ernsthaft nachfolgen will, der Salz und Licht auf dieser Welt sein darf, erkennen? Stephanus lebte so, dass man ihn erkannte. Und das brachte ihm vor allen Dingen viele Neider ein. Sie konnten seiner Weisheit, die aus dem Geist Gottes kam, nichts entgegensetzen. So erfanden sie Lügen und setzten falsche Zeugen ein, die Stephanus verleumden sollten, damit es zu einer Anklage vor nicht etwa einem weltlichen Gericht, nein, sondern vor dem Hohen Rat, vor dem Hohen Priester kam. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Sizilien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Dieser Jesus der Nazoräer wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Die Welt, um es mal so grob zu beschreiben, hätte wahrscheinlich nur gelacht. Aber wie wir es vom Herrn Jesus ja schon kennen, können gerade die vermeintlich Frommen überhaupt nicht mit der Wahrheit umgehen. So starben früher schon die Verkündiger der Wahrheit, die Propheten, und nach Stephanus noch viele Nachfolger Christi, manche Apostel, und werden auch heute viele Christen im Namen der wahren Religion oder so umgebracht. Dabei ist Religion, weil es für alles zutreffend geworden ist, für einen, der dem Herrn Jesus Christus wirklich nachfolgen will, ernsthaft nachfolgen will, nur noch ein Schimpfwort geworden. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Religion. Es geht um den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus, der die Menschen liebt und für uns gestorben und auferstanden ist. Auffallend ist, dass bei den Aposteln und auch bei Stephanus, dessen Leidensgeschichte frappierende Ähnlichkeiten mit der unseres Herrn Jesus aufweist, genau die gleichen Attribute verwendet werden wie beim Herrn Jesus auch. Und hier lohnt es sich, einmal genauer hinzuhören und diese auseinander zu klambüsern. Und damit werde ich auch für heute zunächst zum Schluss kommen. Sind wir, und diese Frage stelle ich voran, Menschen, an denen die gleichen charakteristischen und wesentlichen Eigenschaften, was das Wort Attribut in diesem Falle bedeutet, zu finden sind, wie bei unserem Herrn Jesus Christus? Und so möchte ich mal einige Beispiele bringen. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Lukas 2, Vers 40. Das Kind, gemeint ist Jesus Christus, aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Eine andere Stelle. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und in der Anfangspredigt des Petrus, Apostelgeschichte 2, 22, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Und als letztes Lukas 24, Vers 19. Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wenn das Wesen Jesu in und an uns ist, wenn Christus wirklich in uns lebt, dann müssen sich einige Merkmale auch in uns wiederfinden lassen. Ist das nicht toll? Welche Vollmacht uns der Herr gegeben hat? Können wir diese auch richtig schätzen oder einschätzen? Aus dieser Vollmacht heraus und in diesem Wissen konnte Stephanus auch vor den Hohen Rat treten und ihnen in der Vollmacht und Weisheit Jesu Christi das Richtige antworten. Und hierin finden wir bestätigt, was Jesus seinen treuen Anhängern und Jüngern versprochen hat. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. So dürfen auch wir treulich den Herrn bekennen und sollen uns nicht fürchten, wenn sie uns schmähen oder verleumden, wenn sie uns auslachen, um des Namens des Herrn Jesus willen. Mit einem wunderbaren Vers möchte ich für heute schließen und uns Mut machen, den Herrn vor aller Welt, also vornehmlich da, wo er uns hingestellt hat, zu bezeugen. Gerade mit dem, was wir tun. Der Herr steht uns selbst zur Seite. Und bei Stephanus konnte man es, ähnlich wie bei Mose, in seinem Angesicht sehen. Der Herr, Jesus Christus, verändert also nicht nur unseren Blick, sondern sogar unser Aussehen, weil wir ihn gesehen haben. So warteten die Ankläger, die Richter, der Hohe Rat und alle Versammelten auf die Rede des Stephanus und mussten eines feststellen. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Was Stephanus dann redete in der Klarheit des Herrn, wollen wir ja vielleicht beim nächsten Mal betrachten. Doch eines halten wir für heute fest. Stephanus hat nicht nur geredet, sondern er hat auch gedient. So lernen wir ebenfalls daraus für unser Leben und machen es genauso. Soweit.